Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
5, 4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Wieder in einer neuen Konstellation. Ich freue mich, dass wir einen tollen Gast heute hier haben, nämlich Pat Prelowski von Out of the Box. Schön, dass du da bist, Pat.
Ja, servus, danke für die Einladung.
So. Ja, ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Wir wollen uns rund um die Themen, wie du auch deinen Kurs genannt hast, Pain and Performance bewegen. Es geht also nicht nur um Schmerz an sich, sondern auch darum, wie Schmerz vielleicht mit Sport, mit Leistung verknüpft ist, wo da das eine in das andere übergeht. Da hast du einen ganzen Kurs auf die Beine gestellt. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes, da könnt ihr gerne reingucken. Da deckt sich einiges mit unseren Inhalten. Es geht nochmal zusätzlich in eine ganz andere Richtung. Das ergänzt sich sicher gut. Also wenn euch das interessiert oder wenn ihr das gut findet, was er uns heute so erzählt, dann klickt da gerne drauf. Ansonsten, wenn du magst, stell dich uns doch kurz vor.
Ja, gern. Also erstmal vielen Dank für den Pitch und nochmal für die Einladung. Deswegen glaube ich auch, dass das Gespräch echt schon sehr lange auf der To-Do stand, weil wir ja auch immer wieder mitbekommen haben, dass wir sehr viel ähnlich machen oder auch sehr viele Synergien da entstehen, weil das Feld erstens noch nicht so bedient wird, wie wir denken, es bedient werden sollte. Und zum anderen haben wir ja auch so unsere Expertisen oder man muss dann irgendwann so ins Detail gehen, dass man einfach auch nicht alles abdecken kann, egal wie lang dieser Kurs ist oder egal, was man für Konzepte schreibt. Da haben wir ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ganz kurz zu meiner Wenigkeit. Also ich glaube, das ist schon so mein Standard-Slogan. Ich sage immer, ich bin einer von den Sportwissenschaftlern, von den ganz wenigen aus Köln, weil ich an der Sporthochschule studiert habe. Das ist aber jetzt schon so lange her, dass ich das eigentlich schon gar nicht mehr so auf meinem Standard-CV oder auf meine Visitenkarte schreiben würde. Bin da schon länger raus. Als Diploma war quasi der letzte Diploma an der Sporthochschule als Sportwissenschaftler. Und bin seitdem, und das ist dann einfach das, was up-to-date interessant ist, ich bin in der Wissenschaftskommunikation so ein bisschen angekommen beziehungsweise reingerutscht. Das hängt davon ab, wie man es sieht. Ich glaube, wir haben da auch viele Parallelen, was so die Entwicklungsgeschichte angeht. Wir haben uns ja auch zusammen in Oslo getroffen und haben auch so viele Inspirationen gleichzeitig aufgenommen und aufgesaugt, ne? Aber grundsätzlich ist das, was wir jetzt machen, im Kern Wissenschaftskommunikation, Beratung. Das ist jetzt kein Feld, wo man sagen kann, wir machen genau das, was diese großen Jungs da machen oder es gibt eine bestimmte Firma, die das so vorlebt. Dementsprechend ist es jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was man in einem Satz pitchen kann. Aber so würde ich es jetzt darstellen. Und unser Team geht so ein bisschen mehr in diese Redaktionsecke. Das ist so das Format, was wir fahren. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich hermeneutisch, also Literaturarbeit, arbeiten diese auf, fassen diese zusammen und wir sagen dann immer, wir bauen so One-Pager. Also das ist quasi das Day-to-Day-Business von uns, nicht das Seminar, was du angesprochen hast, die Fortbildung. Das ist eher so die Spitze des Eisbergs. Aber was wir von montags bis freitags abends machen, ist wirklich die wissenschaftliche Landschaft die ganze Zeit sichten, filtern und zusammenfassen.
Wissenschaftskommunikation. Sichten, ja. Filtern, zusammenfassen, verdaulich aufbereiten.
Ja. Genau. Ja.
Das macht ihr sehr, sehr ansehnlich. Also auch da meine Empfehlung. Das macht auch Spaß, euch da zu folgen und immer wieder mal in Dinge einzutauchen oder auch eine Erkenntnis zu haben, die man vorher noch nicht hatte.
Ja, das ist unser Ziel, dass wir versuchen, während wir dieses Ganze zusammenfassen, auch so das Handling so einfach wie möglich zu gestalten, ne? Dass man nicht irgendwie so 25 Mal klicken muss, um zu einem Thema zu kommen, sondern wir wollen es inhaltlich sehr verdaulich machen, als eben auch, was so die, ja, man sagt ja User Interface heutzutage, ne? Es soll halt einfach super schnell und nicht irgendwo in einer PDF stehen und dann muss man dieses Wort suchen, sondern wir wollen es halt so minimalistisch, aber eben nicht reduktionistisch falsch anbieten können, wie du sicher weißt und ihr als Team, was gerade so ein bisschen Champions League ist, was Wissenschaftskommunikation angeht, ne? Genau, und das macht total viel Spaß. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
Der Spagat, die Wahrheit noch nicht zu verfälschen und doch möglichst einfach verdaulich darzustellen. Das ist, ja, wie du sagst, Champions League.
Ja.
Ja, das wollen wir heute auch. Das möchten wir auch in der Folge heute erreichen. Deshalb finde ich auch da einen gut verdaulichen Einstieg immer ganz gut. Auch dich habe ich im Vorfeld schon vorbereitet. Ich möchte dich hiermit nach einer ganz persönlichen Schmerzgeschichte fragen. Hast du da eine in petto?
Ich glaube ja. Ich hätte eine relativ akute und ich habe eine, die so ein bisschen mehr meine Jugend geprägt hat und auch erst in Retrospektive dann zu einer Schmerzgeschichte wurde. Aber was mich so am ehesten baff gemacht hat, ist eher so die akute, weil du kennst es auch, wir sind tief im Theorie-Schmerzthema und auf einmal erwischt es einen selbst. Das macht dann was mit einem, ne? Dass man dann merkt, so ja, das hat man alles rational verstanden und das gibt man auch den Trainees mit, wenn es denn soweit ist. Aber wenn man es selber spürt, hat das nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Und ich glaube, also ganz schnell abgehakt, das von früher ist halt, ich hatte Osgood-Schlatter-Syndrom, habe 7-mal die Woche Judo gehabt und irgendwann interessanterweise in der Entwicklungsphase eines jungen Mannes entstehen dann halt so komische Schmerzen und keiner wusste wirklich, was man dagegen tun sollte, ne? Also bloß nicht das Training runterfahren, das war zum Beispiel keine Option und das hat sich dann doch sehr lang gezogen, sodass mein Körper diese Schmerzen nicht unbedingt komplett vergessen haben. Und dann kommen wir zu heute, nicht wirklich gut trainiert und dann mit den Jungs ist es ja immer schwieriger, überhaupt einen Termin zu finden. Dann haben wir gesagt, okay, fahren wir zusammen Mountainbike und haben mal ein bisschen mehr gemacht als sonst, weil wir uns ein Wochenende rausgenommen haben. Und dann war zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mein Knie dick. Also das hatte ich noch nie in meiner gesamten Lebenslaufbahn. Und das hat mich schon ein bisschen so aus dem Konzept geworfen, muss ich sagen. Glücklicherweise ist es nicht chronifiziert oder irgendwie wiederkehrend, aber ich merke jetzt schon noch, wenn ich aktiv werde, dass der mir so Hallo sagt da unten. Ne? Und der Airbag, der da sich geöffnet hat aufgrund von, also zurückblickend würde ich das niemals jemandem empfehlen, zu sagen, oh cool, du hast 6 Monate lang bist kaum Mountainbike gefahren und jetzt willst du mit einem Amateur-Mountainbiker mithalten und denkst, das klappt. Das war halt, was auch so akut und chronische Trainingsbelastung angeht, total dämlich von mir. Ne? Also so mega überraschend war es nicht. Aber diesen Airbag, der war neu und die Schmerzen, die damit einherkamen, die waren auch neu für mich, ja.
Hast die Belastung von 0 auf 100 oder auf 150 hochgefahren.
Total.
Was du eigentlich weißt, dass es vielleicht geschickter geht. Und
genau.
Trotzdem war die Reaktion, die danach kam, die du zum ersten Mal in deinem Leben hattest, nämlich ein Knie wie ein Ballon, das war heftig. Was ging da in dir vor, als du das gemerkt hast?
Ja, also obwohl man alles weiß in der Theorie und sagt, okay, Nummer eins, der Schmerz oder das, was du gerade auch visuell wahrnimmst, ist nicht gleich das Ausmaß der Verletzung, die du vielleicht hast. Trotzdem war das Bauchgefühl und die Intuition so krass verankert, dass es gesagt hat, da ist irgendwas kaputt. Erstmal, da stimmt irgendwas nicht. Warum ist nicht mein linkes Knie auch dick geworden? Weil die haben doch beide gleichzeitig pedaliert. Ne? Also so, man hat das versucht zu rationalisieren und gleichzeitig war dieses emotionale, ich kann nicht aufstehen, ich kann es nicht mehr strecken, so präsent, dass das erstmal alles hinfällig war. Ne? Ich dachte mir, okay, ich brauche einen Painkiller, das klappt gerade nicht und ich weiß, dass ich relativ schnell wieder in die Belastung muss, damit sich der Airbag wieder ein bisschen zurückfährt. Oder soll ich nicht doch alles mal abchecken lassen, weil diesen Schmerz, den kann ich gerade nicht einordnen. Ne? Und das war für mich ein riesen Reminder dafür, wie sich Leute, die ich halt meistens auf der anderen Seite sitzen habe, wie die sich fühlen. Ne? Und für mich ein sehr, sehr guter Reality-Check nochmal.
Das ist wirklich spannend. Also dieses Rationale auf der einen Seite, was du kennst, was du auch versuchst, den Leuten zu vermitteln, und dann die ganz harte emotionale Realität, die dich ja wie so ein, wie so eine Ohrfeige getroffen hat. Erstmal, bumm, okay, oh shit, jetzt ist mein Knie hin. Also wirklich auch dieses Gefühl, dass du versuchst, rational irgendwie klein zu halten, aber das dann doch hochkocht, da muss doch was kaputt sein. Da muss doch jetzt in diesem Knie irgendein Schaden sein und am liebsten würdest du es nachgucken. Das ist auch genau das, was die Leute, die dir gegenüber sitzen, ja, fühlen. Da kommt jetzt ein Therapeut, ein Sportwissenschaftler, wer auch immer, der sich auskennt und redet mein Problem klein, aber da muss doch was kaputt sein. Diesen Zwiespalt, diese beiden unterschiedlichen Pole, die konntest du da mal richtig selbst in der Realität spüren.
Ja, genau das. Ja, das hast du gut wiedergegeben. Also wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, ich hatte dann das Glück, dass es eben nicht sehr lange war und ich dann auch nach 2-3 Tagen, als ich aus dieser weltbekannten Pain Cave rauskam, dass ich dann wieder exzentrisches, isometrisches Training gemacht habe und mir auch selber immer gesagt habe, ich weiß es ja eigentlich besser, als dass ich jetzt die erste Intuition folge und sage, ich lass das mal verbildlichen. Ja, zum Beispiel. Also das war noch so ein bisschen greifbar für mich. Aber der initiative Schmerz, der kam einen Tag später nach der Belastung, also auch ein klassisches Bild, ne? Das war wirklich sehr, sehr schwer wegzurationalisieren. Da hätte ich sagen können, okay, ich habe jetzt 4-5 Jahre mich vorher mit den Themen beschäftigt und auch mit Schmerztherapie und mit Schmerzforschung grundsätzlich und dachte, ich wüsste alles und weiß auch, wann was anzuwenden im Sinne von Kommunikation, ne? Aber das ist dann einfach erstmal hinfällig, wie du sagtest, so werden sich die Leute hauptsächlich auch fühlen, ne?
Ja. Und da ist schon die Tendenz da, dass die Emotion über das rationale Denken auch siegt. Also in dem Moment ist es wirklich ganz schwer, das wegzubringen. Pain Cave. Magst du das kurz erklären?
Ach ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe diesen Begriff unterschiedlich genutzt oder ich sag ja, oder der ist jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen verwässert bei mir, aber grundsätzlich die Pain Cave war für mich immer bei meinen Athleten, also ich muss den Hintergrund geben, ich bin ja kein Physiotherapeut, sondern Sportwissenschaftler und habe Athleten eher in der sekundären und tertiären Reha und nicht eben in der initialen ersten Welle sozusagen. Und da ist es einfach so, dass viele Fälle auch schon kamen, die sehr lange in dieser Pain Cave, also wirklich in dieser Schmerzhöhle stecken geblieben sind, wie so eine Sackgasse, wo wirklich die Palette an Möglichkeiten, nennen wir es jetzt mal Tools, ja, auch wenn wir das nicht unbedingt immer mögen, über Tools zu sprechen, dass diese einfach auch sehr groß werden muss und auch pharmazeutische Themen aufkommen sollten, um eben diese Pain Cave, um diese Höhle verlassen zu können. Also, was ich damit sagen möchte, ist einfach, es ist verdammt festgefahren und dieses erste, okay, lassen wir den erstmal bewegen, dann hat er wieder ein bisschen Selbstwirksamkeit, dann wird das schon wieder und dann holt er sich damit im Idealfall raus. Das ist quasi auf der anderen Seite dieses Spektrums. Da liegt die Pain Cave, ja, wo ich auch als Spovi direkt sagen würde, okay, tendenziell muss hier erst recht multidisziplinär vorgegangen werden. Wir haben hier sehr viele Sackgassen und es ist auch schon sehr lange. Ne, und deswegen glaube ich auch dieses Bild Höhle, man hat das Tageslicht nicht mehr für Tage gesehen. Ne?
Das ist eine Metapher, die das recht gut ausdrückt. Also ich denke, viele von unseren ZuhörerInnen können damit echt was anfangen. Also Leute, die vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte in dieser Höhle drinstecken und ganz, ganz schwer wieder rausfinden. Und ja, so einen kleinen Einblick in diese Höhle hast du selbst bekommen. Ja. Durch dein Knie. Du hast es jetzt als Spektrum beschrieben. Auf einer Seite ist die Pain Cave. Dazwischen kann dann ganz viel passieren. Im Idealfall multidisziplinär, wenn es ein Härtefall ist. Wir versuchen, die Leute da heraus zu begleiten, ihnen die Möglichkeiten zu geben, sich selbst daraus zu befreien, das Tageslicht wieder zu erblicken und nach und nach einen Schritt nach dem anderen vorwärts zu gehen. Und da ist dann der Übergang, eben, du hast es gerade unterteilt, primäre, tertiäre, sekundäre, tertiäre Reha-Phasen, die sind natürlich nicht hart abzugrenzen bei jedem Menschen. Aber da passiert ja auch ganz viel. Und meine Erfahrung so im Alltag ist die, wir haben auf der einen Seite schon diesen Konflikt bei den Patienten, dieses Emotionale, das eigentlich vom Rationalen bekämpft wird in dem Moment, was nicht immer ganz leicht ist. Und ich habe den Eindruck, dieser Kampf passiert auch bei den Behandlern oder bei den Coaches, die danach kommen. Also auch da ist, das ist ja auch erwiesen, Daniel Riese hat dazu auch ein paar Dinge veröffentlicht, dass auch bei den Therapeuten viel Angst, viel emotionale Reaktionen da passieren und wir dadurch von einem Weg abkommen oder gar nicht erst auf einen Weg kommen, der von dieser Höhle wegführt, der vielleicht sogar eher wieder zurückführt. Da ist es ganz entscheidend, geschickt vorzugehen, die Leute ernst zu nehmen und sinnvoll an eine Sache ranzugehen. Also eben, dass du zum Beispiel den Körper wieder an Belastung gewöhnst. Das ist ja in allen Phasen das Gleiche. Und da kommen wir auch viel in deinen Bereich. Also der Bereich, den wir bei Best vor allem abdecken, ist ja der, der sehr nahe bei der Pain Cave oder sogar darin ist, wo wir Ansätze finden, wo wir Möglichkeiten finden, den Leuten wieder das Zepter in die Hand zu geben. Nur da endet's ja nicht. Also nur weil ich mal eine Möglichkeit gefunden habe, vielleicht diesen Menschen wieder normalen Alltag zu ermöglichen, sich zu bücken und so weiter, die kommen ja häufig wieder und eigentlich sollte es da ja nicht enden. Es sollte ja nicht in dem Moment, wo er sich wieder bücken kann, einfach stoppen, sondern im Idealfall sollte er noch belastbarer und noch belastbarer werden, dass sein Alltag und vielleicht auch Hobbys, Dinge, die ihm wichtig sind, wieder funktionieren und dass er auch sein Leistungsniveau steigern kann. Das ist ja dann dein Bereich. Und in den möchte ich jetzt einsteigen. Also das ist ja auch genau das, was der Grund war, dass es bei dir dazu gekommen ist, dass du im Alltag sehr, sehr wenig Mountainbiken warst und dann auf einem sehr hohen Niveau plötzlich für ein Wochenende gefahren bist. Und auch das passiert ja den Menschen, die zu uns kommen.
Ja.
Dazwischen hat etwas gefehlt. Das ist vor allem auch dein Part. Das ist was, wo wir die Leute hin entlassen als Physios. Und da gehen wir jetzt hin. Was ist das Wichtigste, also der wichtigste Punkt, auf den du achtest, wenn du weißt, jemand kommt von der Pain Cave und ist jetzt gerade dabei, sich langsam weiter davon zu entfernen. Und der kommt jetzt bei dir an, vielleicht als Sportler. Was ist der wichtigste Punkt, auf den du achtest? Gibt es da überhaupt einen, auf den man es einschmelzen kann?
Also das wäre der Punkt, dass es eben nicht einen Punkt gibt. Also um wieder die Komplexität zu preisen, weil das, was du auch gesagt hast, da kamen mir jetzt echt 10 Gedanken in den Kopf. Weil ich glaube, was auch dazu kam, noch so zu dieser Story, zu dieser Mountainbike-Story, ist, dass ich nicht unbedingt gedacht habe, das war jetzt super krass hohes Niveau, was es dann ja noch überraschender gemacht hat. Das heißt, man hat auch, und das haben Sportler intensiv, ein bestimmtes Ist-Bild, Soll-Bild, und die passen nicht unbedingt übereinander. Das kennst du sicherlich auch aus dem Sport, wo du kommst, wo du herkommst ursprünglich, hast du auch ein ganz anderes Selbstbild und möchtest auch ein bestimmtes Niveau fahren. Ne, als ich irgendwann mal die kluge Idee hatte, mit 30 wieder mit Judo anzufangen, da haben mich die jungen Spunte hin und her geworfen und ich war völlig fertig für Wochen und habe aber damit viel mehr zu kämpfen gehabt, als wenn ich mir jetzt eine neue Sportart suche, wo ich weiß, dass meine Palette ja gar nicht so krass mal war. Ne? Das heißt, dieser Soll-Ist-Faktor spielt da eine sehr große Rolle. Und bei dem zum Beispiel Mountainbike-Wochenende, um jetzt noch einmal zurückzukommen, habe ich jetzt nicht gedacht, ich bin voll fertig und bin mal bei 130%, sondern ich habe das eigentlich von mir erwartet. Das heißt, wenn es einen Punkt gibt, der sehr wichtig ist, um den Leuten wieder zu helfen, weiter von dieser Pain Cave sich zu entfernen, wenn das immer der Fall ist. Also ich habe jetzt nicht immer nur Sportler, die das komplett abdecken sollen, die kommen von der Mitte vielleicht und wollen dann noch mehr zu Return to Sports, wie auch immer wir das nennen möchten. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jeder Mensch von der tiefsten Pain Cave dann das gesamte Spektrum mitnimmt, sondern ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe den Luxus, dass Leute es so aus der Mitte zu mir schaffen, ja, und im Idealfall die Pancave noch nicht besucht haben. Aber auch wenn wir jetzt diesen Weg gehen und sagen, das gehört jetzt alles dazu, ist einfach dieser Reality-Check von alles das, was wir machen, ist nicht eins zu eins, also ich packe Belastung in dieses komplexe System und kriege diese Art von Output raus, dass diese Verknüpfung einfach nicht existent ist. Und das müssen Sportler erstmal lernen, weil die von Grund auf darauf getrimmt worden sind, in ihr Körper völlig zu vertrauen. Bewegungsfernere Menschen hatten einen sehr langen Leerlauf, dass die nicht die Spitzen des Körpers kennen, ne, und alles ausgeleuchtet haben. Und dann wundern die sich, mein Rücken funktioniert nicht mehr und spezifische Rückenschmerzen und so weiter. Ein Sportler hat tendenziell diesen Fokus auf, ich kenne ja meinen Körper und und diese Fähigkeit und diese Sicherheit, die ich jahrelang in meiner krassen, wirklich sehr intensiven Karriere gehabt habe, die verlässt mich jetzt auf einmal. Dieser hundertprozentige Support meines Körpers. Und das macht natürlich nochmal, ich würde jetzt nicht qualitativ sagen, das ist noch mal krasser als bei Menschen, die zum Beispiel Rückenschmerzen haben oder keine Sportler sind. Ich finde sowieso als bewegungsinteressierter Mensch sind für mich alle Sportler, alle Menschen, nur halt ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, ne? Nur ich würde den Unterschied machen, um zu deiner Frage zurückzukommen, ist erstmal wirklich den Reality-Check, dass du nicht graduell immer wieder nach und nach Woche für Woche es aufwärts geht und du dann linear quasi dich davon entfernst und diese Buzzwords wie Bulletproof Shoulder, Bulletproof Knees und so weiter, das ist einfach nicht der Realität entsprechend und es ist auch kein Modell, was hilfreich ist. Wenn wir das als Narrative aufnehmen und sagen, ja, umso stärker du wirst, umso mehr du deadliften kannst, desto unwahrscheinlicher wird es sein, dass du wieder Schmerzen hast oder dich verletzt. Und das muss meiner Meinung nach immer mitschwingen in der sekundären und tertiären. Und grundsätzlich sollte das unsere gemeinsame Geschichte sein, denen wir Menschen, wie wir den Menschen begegnen. Deswegen sind wir ja auch beide sehr große Verfechter von der kompletten Zusammenarbeit von Physiotherapie und Sportwissenschaft. Und da sollte auf jeden Fall noch viel, viel mehr passieren in der Betreuungslandschaft. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, das müsste dem Profisportler als auch dem normalen Beweger oder sogar dem bewegungsfernen Mensch klar sein, dass wir ein verdammt komplexes System sind, ohne dass wir die damit überfordern. Dass wir denen sagen, dieses typische It depends, ne? Ja, hängt davon ab, hängt davon ab, hängt davon ab. Das bringt denen ja auch nichts. Dann fühlt man sich unsicher, ne? Als du Schmerzen hattest oder ich mit meinem Knie, dann denkst du dir so, ja, toll, danke, gibst du mir bitte eine Lösung. Das muss natürlich trotzdem noch Teil davon sein.
Das ist ziemlich schwierig zu bedienen in dem Moment. Also auf der einen Seite die Sicherheit zu vermitteln und eine Richtung zu geben, in die man gehen möchte. Und auf der anderen Seite immer wieder klar zu machen, dass es diese kugelsicheren Körperteile einfach nicht gibt. Dass es auch wichtig ist, abzuchecken, wo steht ein Mensch, wo sind die vielen, vielen Einflüsse, die da sind. Das fand ich gerade auch einen total spannenden Ausflug gedanklich. Wo siehst du dich selbst, welche Leistung du bringen kannst und wo bist du vielleicht wirklich gerade? Und auch, dass das nicht linear ist. Also, dass sich das total verändern kann. Da komme ich gar nicht dran vorbei, auch an meinen eigenen Sport zu denken. Du hast ihn ja auch erwähnt beim American Football. Ich habe schon mal Trainingseinheiten dabei, wo ich mir denke, boah, habe ich das jemals schon gemacht? Wo ich einen Schritt mache und schon wieder unterm Gegner liege und mir denke, den habe ich doch die letzten Wochen immer schieben können, vermöbelt, wie auch immer, und heute klappt gar nichts.
Ja.
Das gibt's, das ist unglaublich ätzend. Na klar.
Absolut.
Aber so ist die Realität, so ist das Leben. Also ja. Ich kann auch hingehen und mich total gut fühlen. Ich möchte heute, was weiß ich, eine neue Bestmarke deadliften und komm um Längen nicht dran. Ja. Weil das, wie ich mich gerade fühle und das, was ich wirklich gerade leisten kann, nicht zusammenpassen. Oft tun sie es, aber oft auch nicht. Das macht das Ganze absolut wahnsinnig komplex, weil es von so vielen Faktoren abhängt. Und weil es eben sein kann, dass du einen unglaublich starken und trainierten Rücken hast und trotzdem, wenn dir der Schlüssel runterfällt und du dich bückst, massive Rückenschmerzen kriegen kannst.
Genau.
Das ist nicht geil, aber es ist so.
Ja, das, was du auch gesagt hast, finde ich spannend. Das bringt uns dann in diese Ecke, warum immer dieses ganze Evidenzbasierte. Ich sage immer, das ist eine sehr tolle Begründung, dass auch wenn du dich mit der Thematik so stark beschäftigst, dass du trotzdem dich immer selber überraschst und denkst, hä, ich dachte, das hätte ich ja, das müsste ich ja eigentlich können. Und das ist, finde ich, einer der schönsten Indikatoren dafür, dass unser Gehirn ja nicht für die Realität oder für die Wahrheit gebaut ist, sondern dass wir uns Geschichten erzählen, die Sinn ergeben, damit wir auf unser Leben klarkommen, um das jetzt mal sehr zugespitzt zu formulieren. Und dann ist es spannend, zu zweit zu arbeiten, weil dann hast du schon mal einen Korrektor oder eine Korrektorin, das wäre dann der Trainer oder der Therapeut, ohne jetzt zu sagen, es geht um Korrigieren, sondern was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, dass man eine zweite Sicht hat. Und evidenzbasiert bedeutet ja nichts anderes, dass wir unsere klassischen Fehler, um jetzt mal die Brücke zu dem Thema zu spannen, versuchen, so gut es geht, auszumerzen, weil wir sehr viele Menschen sind, die versuchen eben genau diese Stories, die unser Gehirn bauen oder baut, dass wir versuchen, diese auszuhebeln, diese Fehler, die wir haben. Und das ist, finde ich, im Kern immer dieses Soll und Ist. Weil ich habe eine bestimmte Geschichte, ich weiß, ich war mal ein guter Judoka, bin aber total überrascht, da rauszugehen und zu denken, boah, das kann ja gar nicht sein. Eigentlich bin ich ja viel stärker geworden und Christoph kann auch mehr Deadliften und warum ist er jetzt schlechter im American Football? Also wir versuchen das immer in Retrospektive irgendwie zu erklären, um in eine lückenlose Geschichte irgendwie das alles einzubauen. Und das ist eben ein großes Problem, wenn es darum geht, vorwärts zu gehen in der Therapie oder im Training, ne?
Man die Story zurückdenkt und versucht, sich eine Logik daraus zu erschließen, dann kann es dem Vorwärtsgehen total im Weg stehen.
Absolut.
Da muss ich mein Hirn erstmal rumbauen, aber das ist genau der Punkt. Also, das ist genau der Punkt. Wir versuchen, über Geschichten uns unser Leben zu erklären. Und wir stellen fest, dass wir dabei ständig Fehler machen. Pausenlos. Deshalb gibt es ja die Wissenschaft, weil wir natürlich merken, das, was wir als Realität erleben, ist nicht die Realität. Also ich brauche hier nur aus dem Fenster gucken. Wenn ich mich da lang genug hinsetze, dann erlebe ich, dass dann eine helle Scheibe über den Himmel wandert. Und wir wissen, dass diese helle Scheibe nicht über den Himmel wandert, sondern dass wir uns drehen. Das spüren wir nur nicht.
Die meisten wissen das, ja,
Die
richtig.
meisten wissen das, das ist wohl so. Aber das wäre so das plakativste Beispiel. Noch einfacher, was ein Prof von mir gerne nutzt, wenn du einen Kühlschrank öffnest, dann leuchtet es da drin.
Ah,
Dann
okay.
musst du davon ausgehen, im Kühlschrank ist Licht. Nur das Licht geht erst an, wenn du die Tür öffnest. Das sieht man nur nicht, weil der Hebel dazu mit der Tür verbunden ist. Das heißt, unsere Story, die wir haben, ist, im Kühlschrank ist Licht. Als Kind, wenn mich jemand gefragt hätte, wäre ich davon ausgegangen, da leuchtet es immer drin. Man kann ein relativ einfaches Experiment machen, das wäre dann quasi schon wissenschaftlich. Man nimmt sich sein Handy, stellt die Videofunktion an, stellt es in den Kühlschrank, macht den zu, macht ihn wieder auf und guckt sich das Video an, dann wird man sehen, das Licht geht aus. Das heißt, die Story, die im ersten Moment erzählt wird, die stimmt schon nicht. Die Realität ist komplexer und das ist ein wirklich banales Beispiel, denn der menschliche Körper ist viel, viel komplizierter als die Beleuchtung im Kühlschrank ist.
Ja, ich finde die mit nicht Metapher, sondern dieses Beispiel finde ich super. Ich habe gemerkt, dass manche sich nicht so abgeholt fühlen, wenn man sowas zu Einfaches nimmt. Aber ich finde, ich werde dann immer wieder überrascht über so diese Idee, wie geht man jetzt wissenschaftlich vor? Und da gibt es ja auch den unsichtbaren Drachen von Carl Sagan, der dann auch so in der Garage, ne, der wird manchmal so abstrakt für die Leute, dass ich denke, der Zeitpunkt, dass sie natürlich im Schmerz sind und so, ist natürlich absolut nicht der richtige Zeitpunkt. Aber um Leute davon zu überzeugen, dass wir bestimmte Dinge tun sollten, um eben nicht nur Wirkmechanismen nach vorne zu stellen. Ne? Man hätte jetzt in dem Kühlschrankbeispiel auch sehen können, ah, guck mal, das ist ein Hebel, was macht der da eigentlich? Und dann könnte man dagegen drücken, ne? Dass wir einfach von Grund auf ganz, ganz viele Dinge von diesen Kühlschrank-Stories eben nicht sehen im Alltag und dann versuchen einfach nur zu sagen, ja, so ist das. Und darauf wird noch mal eine Hypothese aufgebaut und noch eine Hypothese und dann hast du halt diesen Jenga-Turm an Theorien, um deine Welt zu erklären. Und das ist ja dann das Problem, was wir sicherlich beide sehen oder unsere Teams, ist einfach, dass dann Interventionen auf diesem Jenga-Turm aufgebaut sind, die dann einfach getätigt werden, aber die letztendlich nichts dem Menschen bringen, ne? Weil die Story einfach von Grund auf falsch ist. Es ist eben nicht Licht an im Kühlschrank. Und von da aus müssen wir dann weiterarbeiten.
Das macht es sehr komplex, aber auch unglaublich spannend. Vor allem, weil ich immer wieder feststelle, dass der Schlüssel dazu eben nicht bei uns liegt, sondern immer bei dem Menschen, der die Story erzählt. Es ist halt wichtig, den Leuten zuzuhören.
Auf jeden Fall.
Und denen die Zeit zu geben, das zu erzählen. Also das du hast das Beispiel gerade geliefert. Also du hast erstmal erzählt, naja, du warst Mountainbiken und danach hattest du ein geschwollenes Knie. Das ist die Story. Das heißt, man könnte jetzt denken, okay, Mountainbiken ist schlecht für dein Knie. Könnte eine erste Geschichte sein, um das zu erklären. Danach hast du nachgeliefert, naja, ein halbes Jahr warst du sehr wenig Mountainbiken. Und der, mit dem du unterwegs warst, war ein Amateur-Mountainbiker, der das wirklich häufig macht, mit dem du mithalten wolltest. Das Niveau, auf dem du gefahren bist, ist also deutlich gestiegen. Und danach kam noch die Ebene, wo hast du dich gesehen?
Auf jeden Fall. Plus, man wird ja auch nicht jünger, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Diese Narrative mit, ach, mit 20 hätte ich das weggesteckt, aber jetzt in dem Alter. Na, also das sind ja die Stories, die wir uns erzählen und da kommt man nicht drum rum.
Ja.
Zunächst.
Ja. Wichtig ist es halt, die sich anzuhören und dann zu gucken, was davon passt wirklich wie zusammen. Also,
total.
Wie passen die Jenga-Steine jetzt tatsächlich zusammen, dass sie halten, wenn wir bei dem Bild bleiben? Ja, was macht denn der Hebel in der Kühlschranktür eigentlich tatsächlich? Was passiert da? Und das ist mitunter wahnsinnig schwer. Ich finde es da immer ganz beruhigend, dass wir uns klar machen können, es geht einfach nicht immer, diesen Kontext zu sehen. Manchmal müssen wir es auch ausprobieren und dann passiert auch immer wieder mal das, was wir uns erhoffen. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Hypothese vielleicht stimmen könnte. Aber selbst dann wissen wir es nicht.
Genau.
Also das ist manchmal das Frustrierende. Nur wir sollten nicht den Fehler machen, wenn es so komplex ist oder wenn wir es auch dann nicht wissen, dass wir einfach eine Erklärung uns ausdenken und die dann als die Wahrheit hinstellen. Denn das ist noch weiter weg.
So ist es.
Also nur weil es komplex ist, können wir uns nicht einfach irgendwas ausdenken.
Absolut. Das ist keine Entschuldigung oder kein Freifahrtsschein für irgendwelche komischen Drachen in der Garage. Aber ich finde gleichzeitig, ich hab immer dann wieder so gehört, wenn man Fortbildung gibt oder an der Uni mal ein Seminar gibt und so, dass natürlich da das Risiko besteht, wenn du über Komplexität sprichst, dass du viele Leute verlierst oder dass die demoralisiert werden. Deswegen bin ich immer ein ganz großer Freund auch für mich, und das ist auch ein Teil meiner Narrative, dass wir morgens aufstehen und Gas geben können und mega Bock haben, uns mit solchen Themen zu beschäftigen. Komplex bedeutet nicht kompliziert und unmöglich, sondern das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es sehr einfach sein kann. Also manchmal ist Komplexität sogar gut, weil, also so versuche ich es zu erklären, weil wenn wir wissen, dass es zum Beispiel 100 Faktoren gibt, die einen bestimmten Output generieren können, dann ist das gut für uns, dass wir so viele Möglichkeiten haben, weil wir wissen, dass unser Körper einen doppelten Boden und ein Netz und eine Absicherung haben, und das ist grandios, aber wir müssen uns davon so ein bisschen befreien, dass wir denken, wir sind hier, um die Wahrheit zu verstehen. Ich habe heute Morgen noch eine Zusammenfassung von George Box noch gelesen. Das ist der Typ, der Statistiker, der gesagt hat, alle Modelle sind falsch, aber einige sind hilfreich. Ich finde, das erinnert mich immer wieder daran, dass die Modelle, die wir nutzen, gerade in der Therapie und im Training, sollten nicht vor dieser Wand gestellt werden, ist das der Wahrheit entsprechend, die wir da draußen haben, sondern sind die hilfreich? Das ist eigentlich das Lineal, was wir primär nutzen sollten. Dann sollten wir uns immer klar machen, dass alles, was wir konzipieren, nichts anderes als eine Welt, eine Stadtkarte darstellt und nie die Stadt selbst. Also es ist immer nur eine Projizierung, eine reduktionistische Hilfe für uns, um uns zu orientieren. Aber wir würden ja niemals auf die Idee kommen und sagen, ja, diese Karte ist gleich der Realität, gleich der Stadt. Und ich glaube, dass wir uns da echt oft verlieren und denken, ja, dieses Konzept oder diese Intervention ist viel wahrer, denn die hat viel mehr reduktionistische Mechanismen auf der neuronalen Ebene betrachtet und blablabla. Und dann verliert man sich und denkt sich so, ja, aber eigentlich, und du hast das wichtigste und leider heutzutage noch sehr unattraktive Thema angesprochen, was ihr ja auch verändert, Step by Step, ist einfach Zuhören, Kommunikation und all diese Geschichten, die eben nicht als fancy goldenes Tool ordentlich in Schwarz-Weiß, du machst das, wenn das passiert und so weiter, verkauft werden kann, sondern es sind sehr, sehr schwierige, aber irgendwie dann doch relativ einfache Schlüssel zu diesem komplexen System. Und ich sehe es eher positiv. Weißt du, ich würde die Story immer weiter ziehen, weil ich vor 5 oder vor 7 Jahren da aufgehört habe und gesagt habe, hey Leute, es ist verdammt komplex, ihr kennt nicht die ganze Story, ich auch nicht. Und dann setzen wir uns hin und schmollen alle und denken so, ja, aber was machen wir denn dann? Sollen wir jetzt auch nicht deadliften? Sollen wir jetzt kein Krafttraining mehr machen? Und ich finde immer, dass es sollte immer gekoppelt werden mit dieser schönen Aussicht, dass wir nur weil wir das Wetter nicht verstehen können oder auf die Sekunde genau vorhersagen können, heißt das noch lange nicht, dass wir es nicht genießen können und auch nicht einen Regenschirm mitnehmen können. Also die Lösung kann manchmal so einfach sein, um damit klarzukommen.
Das finde ich eine unglaublich schöne Vorstellung und ein schönes Fazit dahingehend. Wir können das Wetter nicht auf die Sekunde genau vorhersagen, obwohl wir darin immer besser werden,
Das stimmt.
erstaunlicherweise. Aber wir können es genießen und können auch einen Regenschirm mitnehmen. Wir können uns wappnen für Eventualitäten. Wir können dafür sorgen, dass es unwahrscheinlicher wird, dass wir nass werden. Und wenn wir es nicht werden, wenn die Sonne scheint, wenn wir einen tollen Tag haben, dann können wir den genießen. Und das geht, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, ob jetzt tatsächlich die Erde um die Sonne kreist oder andersrum. Das hilft uns für manche Bereiche, ohne dass wir es merken. Aber das hindert uns ja nicht daran, das zu genießen. Und das finde ich eine wirklich tolle Sache, das auch so zu sehen und unbedingt, dass wir nicht an dem Punkt aufhören. Gerade finde ich das wieder spannend in der Schmerzforschung passiert ja gerade so ein bisschen was im Hinblick auf Lorimer Mosley und ein paar Forscher, zum Beispiel aus Israel, die, wie du es gerade beschrieben hast, ihre beiden Stadtpläne übereinander legen und merken, da passen ein paar Dinge nicht, da sind vielleicht auch Dinge falsch eingezeichnet und damit ist der ganze Stadtplan Müll und nur noch meiner stimmt. Da wird klar, ich meine, irgendwo muss Diskurs passieren. Schade ist es, wenn man bei dem Ganzen auf den Stadtplan gucken, dabei vergisst, dass man sich gerade in der Stadt befindet und die eigentlich ziemlich toll ist.
Genau.
Und das ist
Und
am Ende das Wichtigste.
absolut. Ich finde, die Analogie hilft uns auch zu verstehen, dass wir jetzt auch nicht unbedingt jeden Straßennamen da eingezeichnet haben müssen, weil manche Leute einfach auch ein ganz normales Leben haben wollen und nicht Return to Sport. Und ne, also die Frage ist, wofür brauchst du dieses Modell? Muss es wirklich so komplex, groß und perfekt ausgezeichnet sein für deinen Trainee oder für deinen Patienten oder die Patientin vor dir? Oder reicht nicht einfach ein vielleicht simpleres Modell, ohne dass wir uns, das sind ja, das haben so unsere Professionen so an sich, dass man so ein Fix-Bias hat, ne, dass man den Leuten klammern will, nein, 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 die Karte ist noch nicht fertig, lasst uns das nochmal richtig schön ausgeziehen, wir brauchen jedes Detail und so. Und das schießt einfach auch oft über das Ziel hinaus, ne? Und das, was du sagtest mit diesem, man muss die Karte halt auch offen halten, weil wir einfach wissen, man müsste die übereinander legen, wie eben diese Arbeitsgruppen, die jetzt zusammenkommen und merken, oh, dieser Fleck, der ist wichtig und ich dachte, da wäre jetzt eine Kreuzung, aber du sagst mir, dass das nicht stimmt. Das könnte uns natürlich in die Irre führen und damit können wir uns nach und nach einfach einem besseren Modell annähern. Ne? Und um deine vorherige Frage auch nochmal so aufzugreifen, ich finde es super spannend, dass eben auch genau das, was du gesagt hattest, passiert aus der Motorikwelt und aus der Schmerzforschung kommen Themen auf, die sich tatsächlich so nach und nach annähern. Und das finde ich so spannend, wenn man nämlich dieses Modelldenken hat, dann ist man nicht direkt verheiratet mit einem Konzept, sondern kann auch sehen, wie sich bestimmte Modelle annähern. Das ist für mich einer der größten Motivationen, in diesem Feld aktiv zu bleiben und auch in geraumer Zukunft daran zu forschen. Aber das ist, ich finde das schön, wenn Dinge dann übereinander gelappt werden und dass man dann merkt, so, ah, cool, wir sind über zwei unterschiedliche Wege dahin gekommen und merken, dass jetzt das biopsychosoziale Modell zum Beispiel missverstanden wird oder vielleicht erweitert werden muss mit diesem ganzen Enactive Approach. Und das passt sehr gut zusammen zu diesem ganzen Constraint-Led Approach oder Dynamical System im Motor-Learning-Bereich. Und die kommen zu ähnlichen Konklusionen. Und das sollte einen dann so ein bisschen hellhörig werden lassen, dass man merkt, so, oh krass, das ist cool, weil die waren keine Konkurrenten und die mussten sich auch irgendwie nichts beweisen, aber die kommen in ähnliche Richtungen auf ein sehr ähnliches Modell.
Wir haben beide ganz unterschiedliche Stadtpläne, die sie selbst gezeichnet haben, die total verschieden aussehen und beide kommen ans Ziel. Und
genau.
Dieses Ziel deckt sich und das macht die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass sie nahe an der Wahrheit sind, an dem, wie das Leben, wie die Stadt wirklich aussieht.
Genau.
Und das ist ein unglaublich großer Motivator für uns, auch für dich, um da dran zu bleiben, um weiterzumachen. Und ja, das finde ich da ein schönes Schlusswort. Das war auch das erste Mal, dass wir richtig in die Richtung des Themas gegangen sind, das ich angekündigt habe. Aber das passiert mir häufiger. So ist der Podcast auch gedacht. Also ähnlich wie im Patientengespräch oder im Klientengespräch, wo manchmal die Dinge eine ganz andere Richtung nehmen, als man zuerst dachte. Und wenn man diese Richtung zulässt, dann wird sie noch viel spannender. Und genau so soll es vielleicht auch in der Forschung passieren, dass wir nicht auf, ja, ich nutze deine Worte, dass wir nicht mit unserem Stadtplan verheiratet bleiben, nicht mit unserem Modell verheiratet sind, sondern dass wir uns auf die Entwicklung, auf das Zusammenführen, auf das große Ganze immer wieder konzentrieren und dabei nicht vergessen, das schöne Wetter auch mal zu genießen. Das
genau.
finde ich sehr schön. Das würde ich auch so abschließen wollen. Am Ende unserer Folgen haben wir immer dann noch ein kleines Nocebo der Woche. Das möchte ich hier direkt noch anbringen. Das ist nicht so ganz Sonnenschein, aber ich denke, es passt gerade recht gut, weil es da wieder ums Thema Kommunikation geht und auch um den Einfluss, den wir haben können. Das wurde uns zugesendet in einem Kommentar und ich lese den einfach mal direkt so vor. Wir haben da nach Nocebos gesucht, ganz bewusst. Ab jetzt beginnt das Zitat. Es muss gar nichts so Dramatisches sein. Erst seit ein paar Jahren verkneife ich mir Empathiebekundungen à la Oje, sie Arme. Das muss ja ganz schön wehtun. Letztes Jahr erstmalig selbst Patientin gewesen, eine nette, empathische Therapeutin gehabt und fix und fertig aus der Behandlung gekommen, weil ja alles so schlimm ist. Sie hat diese Empathiebekundungen dann selbst erlebt, wie das ist. Also man als Betroffener erzählt man der Behandlerin, dem Behandler etwas. Mein Knie tut weh, das ist geschwollen nach dem Mountainbiken. Und dann kommt zurück, oh, sie Armer. Das sieht ja übel aus. Das ist nett gemeint und stellt auch irgendwo Verbindung her. Nur da passiert dann ganz viel im Hirn.
Absolut. Absolut. Das ist echt ein schwieriges Thema und ich glaube, das würde ich definitiv auch auf meine Kappe schreiben, dass ich diese Nocebos losgelassen habe, weil es ja auch kontextspezifisch dann ein Nocebo ist. Ne? Wenn man mal sagt, so ja, mies, dass du einen schlechten Tag hattest, dann ist das ja erstmal so eine Tür zur, hey, ich bin gerade empathisch und lass uns drüber reden. Aber diese Forcierung und dieses, was da eben passieren kann, in diesem Kontext ist einfach, man kriegt eine Confirmation dafür, dass es schmerzt und dass du arm bist und dass du kaputt bist. Ne? Und wenn das von außen nochmal so wiedergespiegelt wird, gleichzeitig würde es mir sehr schwer fallen zu sagen, fällt mir bis heute noch super schwer, dann die richtigen Worte zu finden, damit die Leute verstehen, dass man da ist, dass man denkt, oh ja, das ist scheiße, aber dann diese Ausdifferenzierung hinzukriegen, zu sagen, okay, der nimmt das jetzt nicht und das wird dann noch schlimmer. Ne? Finde ich super schwierig. Also Ich habe mir dann irgendwann auch abgewöhnt, in meiner Situation da so eine Schmerzskala in die Trainingspläne zu schreiben zum Beispiel und das immer nur zu forcieren und auch zu sagen, und wie geht's deinem Knie und wie geht's deinem Knie und wie geht's dem, sondern nach und nach das auszufaden und dann dieses Wording zu verändern und zu sagen, das ist die Performance-Skala, ja, dass der einfach nur schreibt, wie gut geht's ihm. Und ich habe ihm dann wochenlang oder ihr wochenlang nicht mehr die Frage gestellt und nicht mehr Empathie gezeigt, sondern wir haben uns auf die Ressourcen konzentriert. Aber das war jetzt nur eine Strategie, die mir logischer erschien, aber gleichzeitig finde ich das super schwer, das aufzuschlüsseln und nicht zu sehen, sozusagen. Wie siehst du das?
Ich würde mich da anschließen. Es ist unglaublich schwer, das richtig einzuordnen. Ich denke, man muss das auch ganz klar so sagen. Es ist nicht falsch, Empathie zu bekunden. Also, das war auch nicht das, was ich das Gefühl hatte, was uns der Kommentar sagen wollte. Nur auch da sollten wir die Komplexität nicht ganz übersehen, denn es kann sein, dass das so eine Bestätigung ist, oder ich würde noch weitergehen, dass das erst zum Nachdenken anregt. Ich erlebe das schon. Wenn ich nur versuche, die Leute zu spiegeln, dann fällt es den Menschen auch etwas leichter, das anzunehmen oder nicht. Aber es passiert dann schon, dass ich merke, dass ich Dinge total falsch einschätze. Da kommt jemand und erzählt mir, ja, gestern hatte ich wieder richtig massiv Rückenschmerzen. Und ich könnte dann reagieren und sagen, oh, seit gestern ist es wieder richtig, richtig scheiße. Oder ich spiegel ihm das nur zurück und sage sowas wie, ja, gestern waren die Rückenschmerzen wieder richtig heftig. Und dann kommt manchmal sowas wie, ja, aber nur gestern, heute sind die schon wieder weg. Der wollte mir eigentlich nur sagen, hey, jetzt hat es nur noch einen Tag gedauert. Früher waren es 3 Wochen.
Gut.
Wenn ich dann aber hingehe und ihm sowas hinwerfe wie, oh, sie Armer, dann fängt er vielleicht zu denken an, oh, also auch ein Tag Rückenschmerzen ist ein schlechtes
Ist
Zeichen.
schlecht, ja, genau.
Was bedeutet das jetzt? Vielleicht geht er nach Hause und googelt, was er vorher
Klar,
nicht getan
das ist ein
hat.
krasser Rattenschwanz, da hast du recht, ja. Ja,
Muss
das ist
nicht so
spannend.
sein. Aber
Ja, bei uns wird das, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber so die Gesellschaft hat das ja auch uns beigebracht, ne? Dieses direkt so, oh, mies, oh, wie doof und so, ne? Das ist ja so in uns verankert und man kriegt dann doch relativ schnell mit, wenn jemand kommunikativ ausgebildet ist oder es einfach auch reflektiert und dann eben einfach sagt, ja, was macht das mit dir zum Beispiel? Oder nochmal hinterfragt, war das jetzt nur die Sachebene, war das eine Beziehungsebene, ne? Diese ganzen Klassiker, wenn man die schnell auf dem Schirm hat und überlegt, man hat jetzt nicht immer, insbesondere als Physiotherapeut, den Luxus, die Leute sehr lange zu sehen, ne? Aber ich kann jetzt zum Beispiel über einen Trainee reden, den ich über 2 Jahre in Anführungsstrichen therapiert habe, was nicht richtig ist, trainiert habe, aber ihm geholfen habe, da rauszukommen. Da kann man das ein bisschen besser einschätzen. Aber wenn du jemanden hast, den du nur ein paar Mal in einigen Wochen sehen darfst, dann ist genau dieser Rattenschwanz ganz schön schnell möglich, ne? Wie du sagtest, dass man es falsch einschätzt, dass du vorher 2 Patientinnen gesehen hast, die genau diese Message eigentlich loswerden wollten, aber der dritte wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Und du warst schon in dieser Negativspirale, dass wir sind ja nur Menschen, ne? Deswegen finde ich das umso wichtiger, dass wir uns mit so Kommunikationstools auch wieder nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, ich mag das Wort Tool nicht, aber dass man sich darin so ein bisschen mehr besser aufstellt, sagen wir es mal so.
Am Ende kommt es darauf an. Ja. Also egal, ob es in der Wissenschaft ist, wenn es darum geht, 2 Stadtpläne übereinander zu legen, zwei Modelle übereinander zu legen, miteinander zu sprechen oder eben mit den Leuten zu sprechen, um die es am Ende geht. Die Betroffenen, die Menschen,
100
um die wir
Prozent.
uns kümmern. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und da wird es dann auch entscheidend, führt dann eben eine Fahrradtour, ein Mountainbike-Wochenende zu einem geschwollenen Knie. Was passiert dann? Steckst du am Ende in der Pain Cave fest oder nicht? Oder führt dann eine empathische, eine gut gemeinte Aussage zu etwas Positivem, nämlich zu einer verbesserten Beziehung? Oder führt sie vielleicht sogar dazu, dass ich negative Gedankenspiralen anwerfe. Das bleibt am Ende komplex. Und trotzdem, denke ich, dürfen wir es uns erlauben, diesen Tanz, der da entsteht, auch ein Stück weit zu genießen. Denn eine Aussage macht nicht gleich alles kaputt. Die Leute sind in der Lage zu reagieren, uns zu antworten. Und wenn wir weniger drüberstülpen und etwas mehr offen bleiben für die Antwort des Gegenübers, dann können wir auch erkennen, wenn wir Dinge falsch verstanden haben. Das denke ich, kann am Ende helfen. Wenn wir halt nicht nur versuchen, das Wetter vorherzusagen, sondern wenn wir vielleicht mal rausgehen und gucken, wie das Wetter gerade ist, dann kann da schon ganz viel Positives passieren und dann können wir es vielleicht auch manchmal wieder genießen, denn das würde mich jetzt zum Abschluss interessieren. Wie war denn dein Mountainbike-Wochenende an sich?
Das musst du nochmal wiederholen. Du bist gerade ein bisschen abgehakt, Christoph.
Schade, ausgerechnet hier. Was ich zum Schluss tatsächlich noch gerne wissen möchte, bei all dem, was wir jetzt theoretisiert haben und besprochen haben, wie war denn das Wochenende, das Mountainbiken? Wie hast du es erlebt?
Du meinst jetzt, wie ich es abgespeichert habe?
Naja, wie war das Mountainbiken selber?
Ach so, es war super. Es war grandios. Es war richtig, richtig cooles Wochenende, hat richtig Spaß gemacht.
Es war cool. Es war grandios.
Genau.
Ja. Würdest du es nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall. 100%. Und auch die Handhabung von diesem Knie mit dem ganzen Kontext hat es dann doch trotzdem positiv abgespeichert, ne? Das ist ja auch so das Thema, was passiert dann mit dem, was man dann die Geschichte, also wie lange bleibt die Geschichte da liegen und wie eingefärbt ist sie? Ne, da finde ich das grandioseste Beispiel, was ich auch miterleben durfte, ist einfach, durch was für Schmerzen zum Beispiel Frauen bei einer Geburt gehen und trotzdem unter den richtigen Bedingungen, also das ist überhaupt nicht mein Feld, das ist jetzt absolut mein anekdotisches Wissen und das, was man so im Nachhinein mitkriegt, aber was das für Ausmaße hat alles, ja, und trotzdem wird diese Geschichte dann positiv verknüpft und es war schön und, ne, also da, ja, wir können jetzt auch über andere Wirkmechanismen sprechen, aber was ich nur sagen möchte, ist, dass wenn die Geschichte, wenn der Support, wenn die Kommunikation richtig stimmt, wenn das gewisse Maß an Selbstwirksamkeit, dass da überall der Nährboden ist, den wir brauchen als Mensch, kann eben all das, denn Schmerz gehört einfach zum Leben dazu, ganz klar, es soll nicht weggefixt werden, wir brauchen Schmerz, dass das eben immer im positiven Licht abgespeichert wird oder hilfreich.
Dann hast du ein beeindruckendes Wochenende, auch mit einer schmerzhaften Erfahrung im Nachhinein, was du als absolut grandios und spaßig abspeichern kannst. Und
so ist es.
Das, denke ich, sollte das Ziel sein, immer wieder. Da verlieren wir die Komplexität nicht und trotzdem fangen wir nicht an, uns in der komplexen Cave vielleicht zu verlieren.
Genau. Ja, genau, das Risiko haben wir auch, das stimmt.
Auch das sollte am Ende nicht passieren.
So viele Höhlen.
Ja, am Ende wollen wir ja auch das Tageslicht sehen. Und
so sieht's aus.
Das denke ich, ist ein geniales Fazit. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank für deinen Input, für dieses lockere und doch sehr tiefgehende Gespräch, für deine eigene Story und auch das Ganze, was diese Bereiche zusammenbringt und für mich eigentlich ununterscheidbar macht. Also ich habe große Schwierigkeiten, Sportwissenschaft von Physiotherapie zu trennen. Ich denke, das geht am Ende gar nicht wirklich. Von dem her geniale Sache.
Sehe ich genauso.
Es ist schön, mit diesem Blick jetzt auf die Welt hier rauszugehen. Ich werde heute ganz bewusst mal auf das Wetter achten und versuchen, den Tag bei all seiner Komplexität auch zu genießen. Du hast das letzte Wort heute. Cool.
Ja, Christoph, erstmal vielen Dank. Kann ich nur so zurückgeben. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich kann nur sagen, also weil ich es jetzt schon zweimal, glaube ich, im Gespräch gesagt habe, dass ich denke, dass es noch immer leider nicht sexy genug ist, freue ich mich darüber, dass ihr diese Arbeit macht mit Best. dass man einfach schaut, dass man es so verpackt, dass es größer wird in der Betreuungslandschaft, dass es wichtiger wird, weil ich glaube noch immer, dass viele Trainer diesen Bewegungsbias haben und denken, in diesen 60 Minuten geht es nur um Übungen, Programmieren und so weiter. Ne? Also ich glaube, dass wir da nach und nach diesen Emphasenshift in unseren Professionen, und da gebe ich dir auch recht, dass es da keine Linie gibt zwischen unseren Feldern, dass sich der wirklich auch bemerkbar macht bald. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir durch Fortbildungen, durch Möglichkeiten, durch viel Kommunikation den Raum einnehmen, um auch eben leider Gottes die ganzen pseudowissenschaftlichen Geschichten da draußen so ein bisschen zu verdrängen. Also zumindest ist das meine Grundmotivation, morgens aufzustehen, und ich bin davon auch sehr überzeugt, dass wir das hinkriegen. Ansonsten, ja, nochmal vielen Dank. Also können wir öfter machen. Müssen wir nicht jedes Mal aufnehmen, aber freue mich über Synergien und vor allen Dingen den Austausch. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir da, was die Seminarreihe angeht und die Fortbildung, dass wir da auch ein paar Brücken schlagen können, um eben den Leuten klarzumachen, hey, wenn ihr über das mehr wissen wollt, gibt es diese Adresse. Ne?
Ja, noch mehr Zusammenarbeit, damit wir mit unserer gemeinsamen Sache auch noch mehr Raum einnehmen können und mehr Leute erreichen. So ist es. Vielen Dank. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Und bis bald. Gerne auch mal ohne Aufnahme. Aber ihr könnt euch vielleicht auch schon auf eine Folge freuen, die dann im Out-of-the-Box-Podcast erscheint.
Ja, yes, ganz sicher sogar.
Haha, sehr cool. Bis dahin. Ciao. Jo,
bis dann. Ciao, ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen, und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.